Litcast, der Podcast für Literatur aus Baden-Württemberg. Nero Campanella. Nero Campanella wurde 1977 in Saarbrücken geboren und lebt in Tübingen. Er studierte Romanistik und Musikwissenschaft, zeitweise auch Theologie und Mathematik in Mainz, Köln und Paris. Nach Veröffentlichung eines Reiseführers und Texten unter wechselnden Pseudonymen begann er 2016 mit einem mehrbändigen Romanzyklus, der von der Industrialisierung des Saarlandes, der gescheiterten Integration einer sizilianischen Familie nach dem Zweiten Weltkrieg und der Jugend eines Protagonisten zwischen Literatur und Gewalt erzählt. Für Litcast liest Nero Campanella aus dem ersten Band der Reihe »Weiße saturnische Nacht«.
Exodus. Aufflattern weiße Vögel am Nachtsaum über stürzenden Städten von Stahl. Jakob Gottlieb Röchling war ein kurzer, schwerer, schnaufender Mann, der große Zahlen im Kopf addieren konnte, sich stets beeilte und niemals lachte. Sein Stiefvater Gottwald Schniedenwind war Schultheiß gewesen und Eigentümer eines Hofes mit 39 Sattelschweinen. Doch weil Jakob als Drittgeborener aus der zweiten Ehe seiner Mutter Anna Magdalena nicht auf das väterliche Erbe hoffen durfte, verließ er als 27-jähriger Junggeselle nur in Begleitung einer zahmen Ratte, die er nach seinem ältesten Bruder Adam benannt hatte, ihre westnordische Heimat und suchte sein Glück im Ausland. Da er rechnen, zweckvoll reden und lesbar schreiben konnte, fand er stets sein Auskommen, schweifte aber rastlos weiter, da ihn, den Zögling eines Lehnsherrn und Richters, die Schreiberstellen, wie er empfand, deshonorierten. So führte er Adam an einer Uhrkette von Stadt zu Stadt und von der seichten Ruhr über den mächtigen Rhein an die liebliche Mosel bis an die sumpfige Saar in die Grafschaft Saarbrücken, wo bald der tatkräftige Jüngling Wilhelm Heinrich von Nassau zu regieren beginne. Hier lernt der stets umherhorchende und nach Amt und Ehren forschende Jakob einen aus Toledo stammenden, zwergenwüchsigen Schmied kennen, der ihm zechend rät, bei der Eisenhütte an der goldenen Prem vorstellig zu werden. Röchling tut es, fachsimpelt mit dem Hüttenmeister über die Schweinezucht, wird als Schreiber unter Vertrag genommen und ersetzt zwei Jahre später den von einem angeschossenen Keiler aufgeschlitzten Hüttenmeister Bela Rizius selbst. Jakob Gottlieb Röchling lernt in dieser Zeit aus eigenem Wissensdrang und Ehrgeiz jeden Handgriff kennen und verstehen, der zur Eisenproduktion getätigt wird. Und beim Kartenspiel Deutsch Solo mit Köhlern, Schmelzern, Gießern und Holzknechten erfährt er viel über die mannigfaltigen Bedingungen, die zur Gewinnung des Eisens ineinander wirken müssen, wie auch von den Problemen, die dabei zu lösen sind. Neugierig brummend, nur hin und wieder nachfragend, hört er ruhig an, was sich die Männer von der Seele reden und notiert es in der Nacht noch, nüchtern geblieben, in eine fleckige Kladde, die er sich zu Beginn seiner Ausbildung angelegt hat. Sogar sonntags in der Kirche denkt er metallurgischen Fragen nach und sonnt sich in der kindischen Vorstellung, sein Nachdenken könnte unerhörte Folgen haben. Man erzählte ihm die Mär von einem Engländer, dem es vor 25 Jahren schon gelungen sein soll, in seinem Hüttenwerk das Roheisen mit Steinkohle zu schmelzen. War das die Möglichkeit? In der Grafschaft Saarbrücken wurde, wie überall sonst, wo die Eisenwerker bei Verstande waren, Holzkohle verwendet, auch wenn die großen Mengen Holz sich immer schwerer herbeischaffen ließen und Steinkohle allenthalben an der Saar zu finden und zu fördern gewesen wäre. Steinkohle aber ruste und qualmte, wurde nicht heiß genug und vertranschte das Schmelzeisen. Es war eben nur ein Gerücht. Dennoch gab es auch an der Goldenen Prem inzwischen Männer, die behaupteten, das müsse wohl auf irgendeine Art möglich sein. Noch immer hielt Röchling eine zahme Ratte in seiner Unterkunft und besprach sich auch mit ihr. Alle Versuche, ihre nassauische Steinkohle in eine bessere umzuwandeln, führten freilich zu keinen handhabbaren Lösungen. Es war barer Unsinn, sagte er sich. Seine Zweifel am heimischen Eisenwesen waren aber geweckt und legten sich weder tags noch nachts. Der schroffe Hüttenmeister Röchling legte Wert auf einen sittlichen Lebenswandel seiner Arbeiter und förderte die Disziplin in der Fabrik durch hitzige Reden und kaltherzige Strafen, die umso ärger ausfielen, je weiter er aufstieg. Ein Arbeiter, pflegte er zu deduzieren, sei zum Arbeiten auf der Welt. Sonst wäre er ein Gaukler, Dichter, Priester oder sonst etwas. Sein Schicksal zu kennen sei ein großes Glück, dessen man sich jedoch würdig erweisen müsse, indem man es wie eine heilige Pflicht erfülle. Wer zum Arbeiten auf die Welt gesandt sei, habe vor Gott und dem Hüttenmeister keine Rechte anzumelden, außer dem in freier Erfüllung seiner Daseinspflicht wirkhafte Arbeit tun zu dürfen. Davon gebe es in ihrer Hütte überreichlich und sonach kein Grund zur Muckerei. Manche derer, die ihm doch unlängst beim Deutsch Solo den Gewinn erließen, sollten nun auf eine Woche Lohn verzichten, weil sie während des Gießens gelacht hatten. Fürst Wilhelm Heinrich von Nassau-Saarbrücken, gerade aus Paris zurückgekehrt, wo Ludwig XV. Ihn zum Maître de Camp eines aus deutschen Soldaten rekrutierten Kürassierregiments ernannt hatte, bestellt Röchling, dessen neue Führung man ihm bei einem 12-gängigen Diner gelobt hatte, gnädigst zum Berghauptmann. Als ein Kammerherr den jungen Fürsten daran zu gemahnen unternimmt, dass dieses Amt doch einem Manne von Adel vorzubehalten wäre, worauf es still ward an der Tafel, soll Feldmarschall Fürst Wilhelm Heinrich von Nassau ernste Miene annehmend einen Tischdiener mit Wein herbeigewunken und gebieterisch geschwiegen haben, bis sein Römer halb gefüllt war. Darauf, heißt es, stand er auf, erhob sein Glas und sprach mit fester Stimme in die Runde: »Trinken wir auf eine Zeit, meine Herren, in der es dem Fürsten geraten sei, Männer von Adel zu Zeiten durch Männer von Erfindungsgeist zu remplacieren.« Darauf tranken sie zögerlich. Und Jakob Gottlieb Röchling wurde wenige Wochen später zum ersten bürgerlichen Berghauptmann und nebst dem ehrenhalber zum Kammerherrn seines Fürsten erhoben. Dies bedeutete, dass er mit seiner Durchlaucht Rebhühner jagen und in ungeschicktem Ritt, geduckt und außer Atem, als liefe das Pferd auf euch statt vice versa, spottelte der Fürst, Wilhelm Heinrich meilenlange Aufrechnungen präsentieren durfte, die stets in die untertänige Empfehlung mündeten, höhere Summen für verschiedenste technische Veränderungen gütigst zu bewilligen. Denn Röchling war nunmehr nicht nur Oberaufseher über alle Eisenwerke und Schmelzhütten der Grafschaft, sondern auch über 3 Gruben, in denen mit jedem Jahr mehr Bergleute mehr Steinkohle aus mehr Schächten abpickten als jemals zuvor. In dieser Zeit erreichten ihn auch Schilderungen des weitgereisten Barons von Sickingen. Seinerseits ein interessierter Laie des Hüttenwesens, der Büchsenmacherei und Schafzucht, Dichtkunst und der Pyrotechnik. Des Inhalts, dass die Gerüchte über den findigen Engländer und seine Steinkohle sehr wohl ernst zu nehmen seien. Jener Mann, ein Herrscher mittlerweile über eine veritable Stadt aus Hochöfen, habe ein Verfahren entdeckt, die Steinkohle solcher Art zu verarbeiten, dass daraus ein hüttentauglicher Brennstoff entstehe, welch selbiger die Ergiebigkeit der Eisenwerke ins kaum Ermessliche steigere, ohne dass weiters Holz dafür vonnöten sei. Der Engländer verfolgte Röchling nun bis in seine Kladde, die er mit bösartigen Karikaturen des Kohlehexers vollkrakelte. Selbst seine alte Ratte kannte nun dessen Namen, der dem Gerücht eine schmerzliche Genauigkeit aufprägte: Abraham Darby. Wenn Röchling gewusst hätte, was Abraham Darby wusste, hätte er zwischen die Gruben und die Hütten eine Anlage bauen lassen können, wo die Steinkohle in eine bessere Holzkohle verwandelt und dann in die Öfen geschaufelt würde, um so wie aus dem Nichts ein reines, teureres, stetig nachströmendes Eisen zu erschaffen. Doch Röchlings Wissen blieb auf altem Stand und nur sein unentwegtes Rechnen trieb den Fortschritt an der Saar. Schon durch geringe Rücklagen und Umverteilungen aus den bergbaulichen Einkünften referierte er dem Fürsten, sei es bald möglich, umfänglichere und moderne Gruben einzurichten. in denen nach einem von ihm selbst erdachten Schicht- und Arbeitsteilungssystem zu viel niedrigeren Preisen Kohle gefördert werden könnte, was der Grafschaft einen höheren Gewinn als bisher beim Verkauf nach Wien und Paris sichere. Die angehäuften Schulden könnten so verringert und dafür mehr neue Schulden für fortschrittliche Apparate gemacht werden. Und so weiter. Er denkt im Kreise, entgegnete der Fürst ihm stirnrunzelnd. Wilhelm Heinrich überschlief die Reden und Rechnungen seines Berghauptmanns nicht. Er hatte den Eifer in dessen Augen bemerkt und erinnerte sich an die nachgerade militärische Ordnung bei seinem letzten Besuch in den Gruben. Er bewilligte genau die Hälfte der von Röchling erbetenen Summe und machte seinen Berghauptmann zugleich zum Präsidenten der fürstlichen Rentkammer und damit zum Verwalter nicht des öffentlichen Haushaltes, wohl aber des durchlauchtigsten Privatvermögens. Wilhelm Heinrich wusste allzu gut, dass er dringend einen Mann benötigte, der rechnen und sparen könne und ihm außerdem ergeben sei. Und die Ehre dieses neuen Amtes ließ Jakob Gottlieb Röchling noch ergebener werden. Die hohe Verschuldung des Hauses von Nassau-Saarbrücken blieb zwar bestehen, vergrößerte sich aber seitdem nicht mehr, ja verringerte sich per Saldo um eine gewisse Summe Jahr für Jahr, die der Fürst den Projekten seines kurzatmigen bürgerlichen Freundes noch mehrmals zur Hälfte, schließlich sogar, als die Summe wuchs, fast zur Gänze aus den flüssigen Mitteln zuschlug. Kurz bevor Jakob Gottlieb Röchling Berghauptmann geworden war, hatte er Katharina Elisabeth Belzer 1717 bis 1773 geheiratet, die Tochter von Thaddäus Nepomuk Belzer, einem fürstlichen Kammerdiener, der wegen eines religiösen Wahns, der ihn gepackt hielt, vom Hofe hatte entfernt werden müssen. Seither saß er mit einer familiensichernden Leibrente abgefunden am Fenster seines windschiefen Hauses in Burbach bei Saarbrücken, murmelte das Wort Gottes und pochte mit dem Zinngriff eines Gehstocks an das Fensterkreuz, um Hexen zu vertreiben, die sich seiner Meinung nach von unten oder aus der Luft dem Zimmer näherten. Da ihn dieses stete Exorzieren des calvinistischen Alten in der Nacht ohnehin für ihn eine quälende Zeit nimmer zur Ruhe kommen ließ, sprach Röchling mehrmals bei den Nachbarn vor, ohne sich von der Belzerin besänftigen zu lassen, welche ihn mit ihres Mannes Frömmigkeit zu versöhnen suchte. Dafür begann er ihre Kuchen und Pasteten zu schätzen, die sie nun täglich von ihrer jüngsten Tochter herüberschenken ließ. Katharina Elsbeth war rotblond, üppig, heiter, trug das Haar in Zöpfen um den runden Kopf gelegt, bewegte sich trotz ihrer fetten Hüften nicht ungraziös und hatte eine stark gestülpte, an ein Schwein erinnernde Nase, die das physiognomische Charakteristikum aller künftigen Röchlings bis auf den heutigen Tag werden sollte. 7 schweinsnasige Söhne sollte sie ihrem schnaufenden Gemahl gebären und keiner von ihnen mochte sich für Fragen der Eisenverhüttung begeistern. Jakob Gottfried Röchlings Leben endete 1780 im Lungenfieber. Katharina tupfte ihm mit einem feinen Tuch im tropfnassen Gesicht herum, als er plötzlich ihre Hand zusammenpresste. »Es ist Schwefel im Holz«, krächzte er sie an und durchlitt einen letzten, trostlosen Krampf. Erst einige Jahre später gelingt es auch in deutschen Ländern, aus Steinkohle Koks zu erzeugen. 1822 dann gründen Jakob Gottlieb Röchlings Enkel das Saarbrücker Kohlegeschäft, das Koks zur Stahlerzeugung verschifft. Seine Urenkel vergrößern das Unternehmen um Holz- und Eisenhandel, eröffnen Niederlassungen in Basel, Hamburg und Mailand, gliedern eine eigene Bank an, erwerben eine Benzolfabrik mit elektrischer Zentrale und eine moderne Kokerei und kaufen 1881 schließlich das Völklinger Eisenwerk, das soeben bankrott gegangen und stillgelegt worden ist, für 270.000 Mark. Um die Anlage zu modernisieren, veräußert Karl Röchling 1827 bis 1910 nicht nur seinen Grundbesitz, sondern sogar 2 seiner 3 Zylinder, einen Biberpelz und die Uhr seines Urgroßvaters. Ihre Kette hat dunkle Flecken vom ätzenden Kot Adams. Die aus 9 Pudelöfen, einem 4-ofigen Schweißwerk und 3 Walzenstraßen bestehende Anlage wird im ersten Röchlingschen Jahrzehnt auf 59 Pudelöfen und 14 Schweißöfen erweitert, die sämtlich zugleich in Betrieb sind. Viermal in Folge wird die Belegschaft innerhalb eines Jahres verdoppelt, bis Röchling der größte Eisenträgerproduzent des Deutschen Reiches ist. Um auch die lothringische Minette, ein besonders phosphorhaltiges Eisenolid-Erz, verhütten und damit nur einen Steinwurf entfernt ein unerschöpfliches Erzvorkommen ausbeuten zu können, führt man das neue Thomas-Verfahren ein. Noch im selben Monat wird der Grundstein gelegt zum Bau eines modernen Hochofens mit pentagonalem Grundriss, Mekarski-Ventilen und alköischer Gestellschachtung, dem in 20 Jahren 16 weitere folgen werden, jeder um ein Zehntel voluminöser als der vorige. 1905 erwirbt Röchling für nur 24.000 Mark das Torfler-Kielin-Patent und ersetzt das gewöhnliche Schweißeisen durch echten Flussstahl. 1907 wird ein selbstentwickelter elektrischer Induktionsofen zur Produktion von Edelstahl in Betrieb genommen, bald darauf ein 8-stufiges Walzwerk mit doppelter Prammengeschwindigkeit. 1914 stellt man ein flexibles Siemens-Martin-Werk mit 6 8-düsigen Schmelzkonvertern und stabilisierten Chargierkränen fertig. Dazu eröffnet Hermann Röchling 1872 bis 1955 der erste bartlose Patriarch, ein neuartiges Hammer- und Presswerk in amerikanischer Bauart mit 12 Gegenschlaghämmern, 6 Exzenterpressen für die Helmproduktion und nachgeschalteter Hohlglühanlage sowie kurz vor Weihnachten und im Beisein eines Priesters die größte zweiachsig schwenkbare Stahlgussbirne des Abendlands.
Sie hörten den Litcast, den Podcast des Förderkreises Deutscher Schriftsteller in Baden-Württemberg. Weitere Informationen im Netz unter www.schriftsteller-in-bavue.de.